Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive. Ich übernehme jetzt einfach mal die traditionelle Begrüßung, um euch nicht vollends zu verschrecken. Aber ihr merkt schon, es ist nicht Rico, der heute spricht. Rico nämlich ist arbeitstechnisch dermaßen eingespannt, dass er nicht in der Lage ist, in dieser Woche am Dolphins Drive teilzunehmen, sodass heute das Team des Dolphins Drive nur aus zwei Mitgliedern besteht, nämlich einmal aus mir, Tobi, der heute mal so Teile der Moderation übernehmen darf, und natürlich wieder dabei unser Micho. Hallo, Micho.
Hallo, und warum stellst du dich eigentlich immer vor Rico? Es ist doch ganz klar, Rico hat die Hausaufgaben von vor 2 Wochen nicht gemacht und deswegen hat er sich für heute krank gemeldet. Alter Trick, kenne ich schon.
Ja, das kann natürlich sein, aber da erwarten wir dann natürlich als alte Lehrer natürlich auch eine schriftliche Entschuldigung mit Unterschrift seiner Eltern.
Die
Das ist
Hausaufgaben müssen nachgereicht werden.
natürlich, die müssen nachgereicht werden. In Zeiten des Homeschoolings können die natürlich auch digital entweder an Micho oder an mich geschickt werden. Gut, bevor wir mit den News anfangen, erstmal noch ein Punkt in eigener Sache, der mir besonders wichtig ist. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass einige unseren Aufruf zum Feedback genutzt haben. Also wir haben da einiges an interessanten Dingen von euch bekommen und auch Hilfestellungen und Möglichkeiten bekommen, um da in nächster Zeit weiterzuarbeiten und vielleicht auch den einen oder anderen in seinem speziellen Fachgebiet mal einzuladen, mal zu hören und uns da eine Expertise zu holen. Dafür erstmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Das führt mich dann auch, welch grandioser Übergang
Vorher,
zur
vor dem Übergang möchte ich mich auch bedanken. Also du bist nicht der Einzige, der sich bedankt, sondern ich möchte mich auch bedanken. Auch ich habe ein paar Zuschriften bekommen, habe ja auch zwischenzeitlich auch mit einigen Leuten gesprochen. Und ja, das hat mich sehr gefreut. Und sowohl, ja, Kritik, ihr seid sehr milde, was Kritik angeht. Da rufe ich gern nochmal zu auf. Ansonsten, Vorschläge sind wohlwollend zur Kenntnis genommen werden und wir werden gucken oder ich werde versuchen, so viel wie möglich davon so bald wie möglich einzubauen. So, jetzt darfst du, Tobi. Jetzt darfst du charmant überleiten.
Ja, die charmante Überleitung ist nämlich die Verbindung, die wir versuchen herzustellen. Ich hatte nämlich die dankbare Aufgabe und das Glück, in den letzten Wochen mit zwei Personen zu sprechen, die oder digital mich auszutauschen. Zu der einen Person möchte ich noch nicht besonders viel sagen, weil wir da noch in konkreteren Gesprächen sind und in konkretere Gespräche einsteigen. Auf der anderen Seite möchte ich euch aber von meiner nächtlichen Twitter-Unterhaltung via Direct Messages mit Travis Wingfield erzählen, den ich nachts um zwei, als ich mal wieder nicht schlafen konnte, nach 35.000 Kaffee, mir einfach mal gedacht habe, gut. Der macht den offiziellen Dolphins Podcast.
Erklär noch mal, was er eigentlich macht, wie man ihn findet. Eigentlich sollte man ihn hören, aber nicht jeder spricht gut genug Englisch dafür, ne? Deswegen erklär es noch mal bitte.
Natürlich, also es ist natürlich ein reiner englischsprachiger Podcast. Er hat ihn früher privat gemacht und er betreut jetzt den offiziellen Miami Dolphins Podcast. Das heißt, er hat die Kontakte, er hat die Connections zu Franchise, zu aktuellen Spielern, zu ehemaligen Spielern und ja, er ist da, was das angeht und was die Miami Dolphins angeht, schon eine relativ große Nummer. Und ich habe mir nachts um zwei einfach mal gedacht, ich schreibe ihn einfach mal an, kommt eh nichts zurück. Vielleicht hat er ja ein paar interessante Adressen, ein paar Hilfestellungen, die er uns vielleicht geben kann oder so, und hatte nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet. Binnen 10 Minuten war ich dann mit ihm in einem relativ lustigen Gesprächsaustausch. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und er hat uns also auch angeboten, wenn wir in irgendeiner Art und Weise eine Hilfestellung bräuchten oder wenn wir um Rat ersuchen, sollen wir uns einfach bei ihm melden. Er hat mir dann auch ein paar Adressen weitergegeben, die wir vielleicht in der mittelfristigen bis langfristigen Zukunft des Dolphins Drives nutzen können. Also er spricht zwar kein Deutsch, aber er hat gesagt, er guckt mal und versucht mal, sich das anzuhören, was auch immer das heißen mag. Aber
wir können einen neuen Hörer begrüßen und einer, der tatsächlich in den USA oder in Florida zumindest oder zumindest in Miami, was ja jetzt auch nicht gerade klein ist, eine absolut große Nummer ist. Also das ist eigentlich, wir sind vielleicht die deutsche Stimme der Dolphins, aber die Stimme schlechthin der Miami Dolphins ist halt eben Travis Springfield mit seinem Drive-Time, ne?
Ja, genau, richtig. Und wie gesagt, ich war völlig erstaunt, dass da überhaupt eine Antwort kam. Und man merkt schon, dass die Amis sehr daran interessiert sind, was so jenseits des großen Teiches passiert. Dazu eine weitere kleine News, die ich eigentlich gar nicht bringen wollte, aber unsere Freunde von den Miami Dolphins UK haben in einer Umfrage in Großbritannien, ich weiß nicht, der ein oder andere wird es gelesen haben, sich rege beteiligt, sodass herausgekommen ist in einer Umfrage, dass die Miami Dolphins die beliebteste Franchise in Großbritannien sind.
Und das ist zumindest schön zu hören. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zu Travis Wingfield, denn wir haben ja darüber geredet, dass wir Spieler einladen wollen, ne?
Ja, im weiteren Verlauf,
klar. Im weiteren Verlauf. Und er hat uns halt den Tipp gegeben, klar, aktuelle Spieler geht nur über die Franchise selber, das ist das eine. Ehemalige Spieler wären aber meistens kein Problem und könnte man einfach anschreiben. Wir haben natürlich mal ganz grob, haben wir auch schon mal Ideen gehabt, wen man einladen könnte. So, mir sind vor allen Dingen so ein paar Namen ploppen halt direkt auf. Ich möchte mal gerne auch fragen, wen hättet ihr denn gerne mal bei uns im Dolphins Drive? Um wen sollten wir uns vielleicht mal kümmern? Das wäre wichtig. Also ich sage ganz klar, meine Nummer 1 Idee war, sobald er retired, Cameron Wake. Ich glaube, dass den haben viele von uns ja, oder die eigentlich hat den so gut wie jeder von uns spielen sehen noch. Und ja, think big, warum schreibt man nicht Dan the Man einmal an? Aber das habe ich tot nicht gesagt.
Ja, also das wäre natürlich ein absoluter Traum und ein absoluter Ritterschlag, wenn die historische Nummer 13 bemerken würde, dass es in Deutschland eine Miami Dolphins Community gibt und er sich dazu herablässt, auch mal ein paar Worte mit uns zu wechseln. Ich hätte jetzt eher an zum Beispiel, wenn man Uwe von Scharmann zum Beispiel anschreiben würde, ich hoffe, dass der noch Deutsch spricht. Also ist ja eigentlich Deutscher, lebt aber schon seit Ewigkeiten in Amerika. Das wäre so einer gewesen, wo ich denke, der könnte vielleicht Ja sagen.
Ja, und das wäre dann die Frage an alle anderen. Wen könntet ihr euch noch vorstellen? Wen würdet ihr euch wünschen? Wir können nichts versprechen. Und es kann tatsächlich dauern. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber ja, wie gesagt, was habt ihr noch für Ideen?
Also es gibt da, seid da frei, wen der aktuellen oder der ehemaligen Dolphins-Spieler ihr haben möchtet.
Aber was das Thema UK-Dolphins angeht, ist es sowieso interessant. Die machen ja relativ viele Aktionen, allein schon durch die London-Geschichten, also durch die England-Spiele, die ja jetzt leider ausfallen.
Aber, ja, leider.
Aber Great Britain dürfte der wichtigste europäische NFL-Markt sein, noch vor Deutschland. Ich weiß gar nicht, Tobi, wie schätzt du das ein? Ich sag mal, Europa ist die eine Geschichte, da ist ganz klar England, beziehungsweise Großbritannien vor Deutschland. Dann hat man natürlich immer noch den Nordamerika-Bereich mit Kanada, Mexiko und man hat den Asien-Bereich, nicht zu vergessen mit China. Und was schätzt du eigentlich da als die wichtigsten Märkte ein? Weil ich hätte tatsächlich, so blöd es anhört, wenn ich das jetzt alles sage, denke ich, dass der wichtigste Marketing-Test, der wichtigste Markt China ist, gefolgt von Mexiko, Kanada und dann erst Großbritannien und dann erst wir. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also, ich habe absolut keine Ahnung, inwieweit, ich habe auch kein Zahlenmaterial gesehen, inwieweit in Asien oder in China die NFL verfolgt wird, welcher Sender das überträgt, welche Zuschauerzahlen die da generieren. Also da habe ich überhaupt keine Ahnung. Was ich sagen kann, ich hatte in meiner Funktion von den Miami Dolphins mal kurz mit dem Chef von Miami Dolphins Mexiko mich ausgetauscht, weil der nach London kommen wollte und wissen wollte, wie wir das hier europäisch machen. Mit den Jungs von Miami Dolphins UK bin ich unregelmäßig im Kontakt. Und generell muss man sagen, für die Franchise selber dürfte Mexiko jetzt nicht so wichtig sein. Da ist der Markt ist für die NFL generell wichtig, aber nicht so für die Dolphins. Ich denke schon, dass die Miami Dolphins eher an Europa interessiert sind und dass da die Briten noch vor uns liegen. Aber das muss ja nicht so bleiben.
Nein, das muss natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist die Frage, du sagst jetzt, ja gut, für uns als Franchise selber nicht so wichtig. Allerdings muss man sagen, die NFL ist ja nun mal zentral vermarktet. Da macht ja kein Team Alleingänge. Das ist ja tatsächlich alles irgendwo mit der NFL abgesprochen. Und die Einnahmen werden ja auch geteilt. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass eine Franchise alleine Einnahmen generiert, sondern die Einnahmen werden, glaube ich, durch alle geteilt und dann alle verteilt. Also das ist ja fast schon Kommunismus pur, was sie da machen. Keiner verdient für sich und alle, sondern alle arbeiten für alle.
Ja, aber ich hatte das jetzt eher so als nicht im finanziellen Hinsicht so Hinsicht gesehen, sondern als Bedeutung oder wichtiger Markt in Anführungszeichen nach dem Motto, da wollen wir an Bedeutung gewinnen oder da zeigen wir uns auch oder da sind wir präsent, aktiv als Marke oder so. Aber wie gesagt, das Was da in Asien passiert, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Da habe ich keine Ahnung von.
Das ist, glaube ich, für jede Sportform ein großer Wachstumsmarkt. Aber es ist ja zum Beispiel schon auch ganz klar gesagt worden, dass die NFL auf keinen Fall Live-Spiele in Asien oder in China austragen wird. Einfach weil das von der Logistik her absolut unmöglich ist. Da ist Europa wesentlich einfacher, egal von welcher Stelle, weil da die Entfernungen einfach so groß sind, dass das einfach nicht geht.
Genau, das kann ich mir in der nächsten Zeit auch weder sportlich noch politisch irgendwie vorstellen, dass sich da von beiden Seiten so geöffnet wird und dass das so, dass das möglich gemacht werden würde, dass zum Beispiel die Fußballspiele teilweise dann jetzt schon in China stattfinden. Das kann ich mir bei der NFL nur überhaupt nicht vorstellen. Da glaube ich nicht dran.
Wie gesagt, also ich glaube, es ist halt die Frage, inwiefern wir halt wichtig sind. Wir stehen auf jeden Fall noch hinter UK zurück, aber auch da werden wir unser Bestes zu geben, dass wir zumindest so wichtig werden. Viel mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Wobei ich das den Jungs von den Finns UK auch nicht missgönne, sage ich ganz klar. Sondern was ich mitbekommen habe, machen die auch, was das Voranbringen unserer Franchise in Europa angeht, einen richtig guten Job.
Ja, die sind schon allein dadurch, die haben sich da schon allein dadurch dessen angenommen, dass eben die Dolphins hin und wieder mal in London waren. Und wer 2017 dabei war, der hat ja gemerkt, dass da durchaus Wayne und seine Kollegen einiges auf die Beine stellen, jederzeit für jegliche Fans aus der ganzen Welt. Und das war ja auch für dieses Jahr schon geplant. Jetzt müssen wir es leider wahrscheinlich etwas verschieben. Nichtsdestotrotz würden die Dolphins in Deutschland spielen, hätten wir wahrscheinlich diese Verantwortung auch und würden das auch machen.
Ja gut, wir haben, und das wäre meine Frage jetzt, wir haben ja noch keinen offiziellen Fanclub, ne?
Nein, wir haben noch keinen offiziellen Fanclub. Das ist in den letzten Monaten und Jahren, ich habe das ja schon mal gesagt, auch aufgrund des deutschen Vereinsrechts schwieriger geworden und ist irgendwie ein bisschen eingeschlafen, die Idee. Vielleicht kriegen wir es irgendwann noch mal hin, dass wir es noch mal anschieben und dass wir es da noch mal so machen. Also wir sind zum Beispiel bei den Dolphins in Miami als EV in Gründung schon anerkannt. Wir bekommen regelmäßig Infos. Also die wissen schon, dass es uns gibt und versorgen uns auch immer mit den notwendigen Informationen. Also es hätte jetzt von der Hinsicht nicht so die Auswirkungen, die es vielleicht in Deutschland haben würde, wenn man jetzt den Schritt zum EV geht. Aber nichtsdestotrotz, die Idee lebt immer noch.
Genau, an der Stelle vielleicht mal tatsächlich Butter an die Fische. Und das ist jetzt nicht abgesprochen. Und Tobi wird mich vielleicht gleich dafür, für das, was ich jetzt sage, auch hassen. Aber auch da starte ich jetzt einen Aufruf. Es ist halt Folgendes, es ist relativ schwierig, weil die ganzen Leute, die sich damals drum gekümmert haben, das waren, glaube ich, sogar die First Ten, ne? Also die ersten 10 Mitglieder der Miami Dolphins-Gruppe.
Genau, richtig.
Die hatten sich ja damals darum gekümmert und die sind halt quer durch die Bundesrepublik versteuert. Teilweise haben sich auch deren Lebensumstände geändert und dementsprechend ist es für die halt schwierig geworden, da jetzt sowas auf die Beine zu stellen. Und da habe ich auch, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und ich möchte niemandem die Idee klauen, denn ich könnte es zeitlich im Moment zumindest auch nicht wirklich stemmen. Allerdings, falls sich jemand bemüßigt fühlt, da nochmal irgendwo aktiv zu werden, das Ganze in die Hand zu nehmen oder sowas, einfach am besten bei Tobi melden. Ich glaube, Manpower oder andere Power kann man da wirklich gebrauchen. Da ist vielleicht, ich glaube, die Leute, die es ursprünglich angefasst haben, nicht böse wären, wenn sie da unterstützt werden würden oder wenn man ihnen gewisse Dinge ganz einfach auch aus der Hand nehmen würde, sodass sie da nicht mehr, keine Probleme mehr haben. Oder sehe ich das falsch, Tobi?
Du, da es nicht abgesprochen ist, ist es natürlich weder mit mir noch mit den anderen abgesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie die das sehen. Ich denke nicht, dass sie böse wären. Ich denke, dass
es geht auch nicht darum, sie auszuboten, sondern es geht eigentlich
auf gar keinen Fall.
Es geht um Unterstützung. Also die First Ten werden immer die Gründer quasi des späteren Vereins bleiben.
Das ist genau richtig. Nur um das auch nochmal klarzustellen, ich bin nicht Mitglied der First Ten und ich bin auch nur wie die Jungfrau zum Kinde zu der ganzen Geschichte gekommen. Ich hatte halt an dem Wochenende, an dem dieses Gründungstreffen war, zufällig Zeit. Und Paderborn lag so einigermaßen auf der Wegstrecke. Das heißt, die haben mich dann in Paderborn am Flughafen eingesammelt, weil sie noch einen brauchten zum Unterschreiben.
Ja gut, also, aber nichtsdestotrotz, also die Idee soll ja nicht sterben. Und deswegen, wenn jemand Ideen hat, Möglichkeiten hat, sich gerne engagieren möchte in dem Bereich, glaube ich, stellen wir gerne den Kontakt auch her.
Ja klar, natürlich. Da ich auch die Verbindung zu den anderen und zu dem in Anführungszeichen Vorstand habe, den wir gewählt haben und der da sich aktiv zeichnet, dann würde ich das Ganze weitergeben. Klar, kein Problem. Aber wie gesagt, wir müssten zuerst mal gucken, ob man die Idee jetzt vielleicht wieder, dass die Idee ein bisschen mehr Schwung aufnimmt und dass das Ganze ein bisschen mehr Fahrt bekommt, weil ich könnte es momentan zeitlich alleine auch nicht stemmen. Das sage ich auch ganz klar.
Das ist auch kein Problem, also das muss man ganz klar sagen, so ein Ding, ja. Das ist auf jeden Fall Arbeit. Unterstützung ist das eine, sowas zu stemmen und auf die Beine zu stellen, was ganz anderes, und das ist bei vielen von unseren Lebensentwürfen ganz schlicht und ergreifend oder die derzeitigen Phase, die wir haben, einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Es soll nicht aufgeschoben werden und deswegen war der Aufruf. Aber gut, jetzt habe ich dich unterbrochen, Tobi. Es ging um die Fins UK, dass die Miami Dolphins in England die beliebteste Franchise, NFL-Franchise sind. Ja, du hast aber noch weitere News, glaube ich, noch.
Ja, wir haben einiges. Also wir haben einige wichtige und einige weniger wichtige. Eine weniger wichtige Neuigkeit zum Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, dass Tua Tagovailoa in in Florida angekommen ist und seinen Lebensmittelpunkt jetzt auch offiziell in Richtung Miami verlegt hat. Das heißt, er ist umgezogen.
Ist er alleine umgezogen oder weißt du, ob da noch jemand, ist seine Familie mit oder ist er komplett alleine gekommen? Hat er eine verlobte Freundin, die mitgezogen ist? Oder hat er wie so viele, man kennt das ja auch aus den Serien, sowas wie Borders oder so, hat er auch so seinen Stab, seinen persönlichen Freundesstab mitgenommen? Ich glaube, Cristiano Ronaldo im Fußball war das auch mal, der irgendwie eine ganze Straße mit 7 Häusern für seinen ganzen Familienclan gekauft hat oder so, ne? So ähnlich ist das ja in der NFL auch gang und gäbe. Weißt du da irgendwas oder?
Ich kann es dir nicht genau sagen, aber im Vorfeld des Drafts wurde ja damit spekuliert, dass seine Eltern wohl mitkommen würden. Und ich denke, dass zumindest die auch mitgezogen sind. Wer der jetzt von seiner Entourage sich noch mit rangehängt hat, ob Oma, Opa, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich auch nicht nachgelesen. Ich habe halt nur die News gelesen, dass er jetzt offiziell umgezogen ist.
Entourage, Tobi schmeißt mit Fremdwörtern um sich.
Ich bin hier bald
falsch, glaube ich. Aber gut, weiter. Ich habe noch habe ich verstanden, was du meintest. Irgendwann komme ich vielleicht nicht mehr mit, aber bis dahin bleibe ich dir noch erhalten.
Dann eine andere News, wo wir eben bei ehemaligen Dolphins waren. Der ein oder andere wird noch den ehemaligen Dolphins-Safety Bakary Rambo kennen. 2017, glaube ich, Mitglied der Dolphins im Roster. Den haben sie jetzt in Georgia wegen des Verdachts der Vergewaltigung und der sexuellen Übergriffe erstmal festgenommen, aber die Beweise sind wohl relativ belastend und erdrückend. Das heißt, dass da ein weiterer Ex-Footballspieler mal wieder den richtigen Weg total verpasst hat. Das nur als Info.
An der Stelle jetzt was ganz Gefährliches, weil ich mich dann wieder in die Nesseln setze. Und zwar ist das diese Geschichte, also Footballer sind ja bekannt dafür, dass die immer irgendeinen Scheiß bauen. Aber was mir das will ich auch gar nicht schönreden. Und grundsätzlich hat da jemand, der seine Hand erhebt oder der sexuelle Handlungen ohne Einverständnis vollzieht, gehört bestraft, Punkt, aus Ende, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Was mir aber auffällt, ist, wie viele Anschuldigungen es gibt, die dann aber nach einiger Zeit fallen gelassen werden, weil die Beweislage nicht klar ist, weil sich Widersprüche bei den Zeugen ergeben. Man hat das ja gehabt bei den beiden Spielern, boah, was war das? Waren das die Cardinals? Oder war das hier DeAndre Baker und die den Banküberfall gemacht haben sollten?
Ja, genau. Giants und ich glaube auch Cardinals.
Ja, auf jeden Fall sind die ja tatsächlich komplett entlastet worden von allem. Den wollte man einfach nur was anhängen. Die Zeugenaussagen, die wurden später geändert. Da hat sich alles irgendwie, also da stimmte alles hin und vorne nicht. Und man hat das ja jetzt schon so einige Male erlebt, dass so Anschuldigungen irgendwie tatsächlich aus der Luft gegriffen sind. Warum auch immer, ob man dann versucht dann die Spieler zu erpressen oder was dahinter steckt. Aber deswegen sollte man immer ganz, ganz vorsichtig sein, bevor man gerade in dem Bereich was vorverurteilt. Nochmal, jemand, der schuldig ist, keine Frage, gehört bestraft und da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, das will ich auch nicht schönreden und es gibt genug, die das auch tun. Das ist auch nicht das Problem. Aber ich finde das in letzter Zeit doch sehr auffällig, dass da auch immer wieder zurückgezogen wird.
Ja, was vor allen Dingen sehr auffällig ist, so ligaweit, ist so die Tatsache, dass eben solche Geschichten an die Öffentlichkeit kommen und dass jetzt gerade so in der Offseason halt der ein oder andere da so aktive Spieler in Konflikt mit dem Gesetz kommt. So zum Beispiel auch der Kicker der New York Giants, der ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren ist, dann sich mit irgendeinem geprügelt hat und abgehauen ist und dann deswegen auch Stress jetzt mit der Polizei hat.
Sorry, das finde ich aber nur richtig. Es gab ja hier in Deutschland einen ähnlichen Fall, von dem ich zufälligerweise relativ genau weiß, nämlich unser lieber, netter Fußballnationalspieler Marco Reus, der jahrelang ohne Führerschein gefahren ist. Und das ist der ist ganz, ganz, was hat der gehabt? Der hat ein paar tausend Euro Geldstrafe bekommen und das war's. Was ich für einen Witz halte, denn macht das unser eins gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr und das ist lebensbedrohend, was da passiert. Also das ist ja schon fast, geht schon fast Richtung versuchte fahrlässige Tötung, so nach dem Motto. Ich finde das nicht witzig. Und dann finde ich es nur okay, wenn die auch tatsächlich richtig Stress bekommen und nicht, wie das bei uns passiert ist, weil er ist ja ein guter Sportler und deswegen tun wir mal so, als wäre das nicht so schlimm. Also sorry, das geht überhaupt nicht.
Ja, das sehe ich genauso und ich hätte auch bei Herrn Reus so meine Bedenken gehabt und das Strafmaß finde ich auch nicht wirklich angemessen. Aber
da brauchen wir dann auch nicht diskutieren, ob man den Spieler mag oder nicht oder wer so eine Scheiße baut, gehört tatsächlich sanktioniert und zwar sowohl von der Justiz als auch im sportlichen Bereich. Weil es ist nun mal auch eine Vorbildfunktion, die da jede Spieler haben. Es gibt zahlreiche junge Menschen, die zu diesen Spielern aufschauen. Und wenn ich dann halt so höre, ich weiß, das ist jetzt Fußball und nicht Football, aber wenn ich höre, Marco Reus fährt ohne Führerschein, Jogi Löw hat kein Problem damit, mal eben seinen Führerschein abgeben zu müssen, weil er irgendwie, was war das, 130 km/h zu schnell war oder sowas. Und zwar mehrfach und auch kein Unrechtsbewusstsein. Und das als Vorbild. Da braucht man sich dann über manche Dinge wiederum nicht wundern. Und dann sollte man auch gerade im Football-Bereich, wo viele Leute nacheifern, dementsprechend auch hart durchgreifen.
Ja. Apropos hart durchgreifen, ungerechtfertigte Vorverurteilung und so weiter, da haben wir eine sehr wichtige News für die Franchise. In dieser Woche hat sich nämlich geklärt, dass Xavien Howard, der ja bereits, ich glaube im Februar oder März war das, von der Justiz vom Vorwurf des körperlichen Übergriffs auf seine Freundin freigesprochen wurde, von der Liga jetzt auch das Signal bekommen hat, dass die NFL ihn nicht sperren wird. Das heißt, Xavien Howard ist Day One ready. Da hat, glaube ich, im Januar die Freundin ihre zuerst erhobenen Vorwürfe zurückgezogen, sodass dem Ganzen dann die Grundlage entzogen wurde. Und da kann man jetzt spekulieren, warum sie ihn eventuell angezeigt haben könnte, warum sie das wieder zurückgezogen haben könnte. Das kann man jetzt nur spekulieren. Wichtig ist als News für die Miami Dolphins, die Secondary mit Byron Jones und Xavien Howard kann ab Spieltag 1 eingesetzt werden.
Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Weil, wenn wir tatsächlich eine Defense aufbauen wollen, wie sie zuletzt der Patriots-Style war, erfordert das auch ein gewisses Maß an Eingespieltheit. Und wir sind zwar diese Saison noch nicht Playoff-ready, sage ich mal, aber auch so eine Defense braucht länger, um sich einzuspielen und deswegen ist es auch wichtig, dass Xavien Howard von Anfang an bei dem Building-Prozess der Defense mit dabei ist.
Das sehe ich genauso, das auf jeden Fall und er ist ein schon allein wegen der Salary ein sehr wichtiger Spieler für die Franchise. Hat in den letzten Jahren, wenn er fit war, gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Und er ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein und es ist gut, dass er schon in der Vorbereitung, wann immer sie denn sein möge oder wann sie immer sie denn beginnen möge, dabei sein kann.
Wobei, ich sag mal so, wir haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, es könnte natürlich auch sein, dass wir bei einem passenden Angebot, hallo Texans, vielleicht auch Xavien Howard mal wieder gehen lassen, wenn wir für den 2 First Rounder plötzlich bekommen würden oder so.
Und ja, natürlich. First
Rounder würde er, glaube ich, tatsächlich auch getradet werden.
Für 2 First gehe ich schwer davon aus, ja. Aber man wird sehen, was da noch kommt. Apropos, man wird sehen, was da noch kommt. Brian Flores hat seinen Coaching-Staff in dieser Woche verstärkt mit 2 weiteren Positionen, die er eingebaut hat. Das ist auf der einen Seite Steve Ferentz, wer den Namen kennt. Das ist der Sohn von Kirk Ferentz. Der könnte bei gerade den älteren und College-affinen Leuten ein leichtes Klingeln verursachen, weil sein Vater Kirk Ferentz eine lange Zeit der Coach der Iowa University war. Und der wird als Coaching Assistant nach Miami wechseln und wird dort dann seiner Tätigkeit nachgehen.
Bereich, also du sagst ja Assistant Coach, klar. Aber in welchem Bereich wird er denn vor allen Dingen eingesetzt?
Das ist einfach nur ein Coaching Assistant. In welchem Bereich genau jetzt er da tätig wird?
Bei Coach McVay, der jemanden braucht, der ihn von der Seitenlinie wegzieht.
Ja, genau. Man könnte jetzt spekulieren und könnte gucken, was eben Steve Ferentz in seiner aktiven Karriere vorher gemacht hat. Er war vorher O-Line-Man bei Iowa. Von 2013 bis 2016 war danach zwei Jahre jetzt bei Central Michigan als Coaching Assistant aktiv. Von daher wird er wohl eher im Offense-Bereich eine Ergänzung sein. Aber das ist, wie gesagt, nur Spekulation. Was er jetzt genau macht, das weiß man nicht wirklich jetzt genau. Aber wie gesagt, ich würde denken, dass er das Bindeglied zwischen Chan Gailey, OC, Steve Marshall, O-Line-Coach und eben Brian Flores sein könnte, dass er da so ein verbindendes Element darstellen könnte, aber das ist nur Spekulation. Was er jetzt genau macht, weiß man nicht.
Ja gut, also da muss man ja zu sagen, zwar kommt Brian Flores aus dem Bill Belichick-Tree, aber er wird ja das System Bill Belichick nicht 1:1 umsetzen, beziehungsweise umsetzen können, weil bei den Patriots ist Bill Belichick nun mal allmächtig, das wird es bei den Miami Dolphins so in der Form nicht geben. Und er ist ja auch selbst noch als Head Coach dann dementsprechend in der Phase, sich selbst zu finden. Ich verbuche das auch mal unter Ausprobieren. Vielleicht hat er da eine Idee gehabt, vielleicht hat er eine Idee auch von den Patriots mitgenommen, wie er sagt, von wegen, wo das jetzt dem Coaching-Staff insgesamt hilft. Können wir alle nicht sagen. Oder es kann auch einfach nur ein Versuch sein, dass er tatsächlich das irgendwo anders gesehen hat und gesagt hat, von wegen so, das will ich jetzt auch mal testen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das da und da was bringt.
Ja, also der Vater, Kirk Ferentz, war 3 oder 4 Jahre, glaube ich, sogar bei den Cleveland Browns unter Bill Belichick. Und der Bruder von Kirk Ferentz war Tight End Coach bei den Patriots. Das heißt, Brian Flores kennt die ganze Familie quasi. Und naja, vielleicht
hat er da... Also wieder so eine Vitamin-B-Geschichte.
Das wird das auf jeden Fall sein. Das
okay. Ja, bin ich ja nicht so der Fan von.
Ja, wie gesagt, man kann da jetzt nichts zu sagen, weil man nicht weiß, wofür genau er jetzt verantwortlich ist und welche Aufgaben er jetzt genau hat.
Darf ich jetzt wieder den Bösewicht spielen und sagen, so von wegen Brian Flores, hey, ich kenne deine Familie noch aus New England. Weißt du was, du kommst zu uns. Was du machen sollst, keine Ahnung. Irgendwann finden wir schon, aber du kommst erstmal.
Naja, selbst das könnte man ja nur spekulieren. Also das weiß man ja. Nicht. Das
hört sich jetzt im ersten Augenblick so an, so wie du es beschrieben hast, wenn ich ehrlich bin.
Naja, wie gesagt, da man keine Beschreibung hat, kann man nur gucken, welche Infos hat man über Steve Ferentz und die Ferentz Family, welche Verbindungen gibt es zu Brian Flores, welche Positionen hat er vorher aktiv gespielt, was hat er vorher so an Coaching-Erfahrungen gemacht und dann, naja, kann man sich's denken, aber ob das jetzt richtig ist, ist natürlich auch eine andere Sache. Gut, aber kommen wir zum zweiten Spieler, das ist nämlich Colby Smith. Den hat man eingestellt als Offensive Quality Control Coach. Colby Smith, auch ein ehemalig aktiver Footballer, Running Back, hat unter anderem bei den Kansas City Chiefs gespielt, kommt vom College aus Louisville und war auch bei den Broncos und bei den Jacksonville Jaguars im erweiterten Roster. Da hat er aber nicht gespielt. Als Coach hat er 2012 angefangen, als Strength and Conditioning Coach bei Arkansas. Dann war er Running Back Coach bei Western Kentucky, Louisville und bei Rutgers. Und bei Rutgers zum Beispiel klingeln einem ja auch schon wieder die Ohren, weil diese Verbindung ist ja auch nicht gerade neu, dass die Links zur University of Rutgers gerade bei Brian Flores auch da sind. Worauf ich aber nochmal hinweisen möchte, ist, dass Louisville ist ja das ehemalige Coach von Devante Parker, so wenn ich das noch genau in Erinnerung habe. Das heißt, auch die kennen sich. Kobe Smith und Devante Parker haben zwar nicht viel miteinander zu tun, aber zumindest kennen sie sich.
Die genaue Position war Offensive Quality Coach, sagst du, ja?
Offensive Quality Control Coach,
ja. Oh, und das heißt für mich so ein bisschen, das hat sowas mit Spielanalyse, wahrscheinlich irgendwie im Bereich Analytics, Kontrolle, Spielzuganalyse und so weiter zu tun, dass er in dem Bereich dann eher eingesetzt wird. Das würde ich jetzt so interpretieren, weil man kann den Coaches natürlich jeden Namen geben, den man will, klar. Was es letzten Endes ist, muss man sehen. Also das kann man da, was dahinter steckt, kann man noch nicht sagen, ne?
Nee, nicht wirklich.
Aber das würde für mich das ungefähr bedeuten. Also wirklich im Bereich Spielzuganalyse, Analytics, vielleicht so ein Bindeglied oder sowas, würde auch seine Coaching-Vergangenheit, was er bisher gemacht hat und seine Spielzugerfahrung halt eben für sprechen, ne?
Ja, genau.
Das wäre so ein Bereich, wo ich ihn sehe.
Dass man auch gerade versucht, dadurch durch jetzt die Hinzunahme eines weiteren Running Back-affinen Spielers versucht, das Laufspiel in Miami vielleicht ein bisschen zu verstärken, was ja sehr, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wurde im letzten Jahr. Und schon allein dadurch die Tatsache, dass wir mit dem zweiten Howard und mit Matt Breida zwei neue Running Backs haben, würde das ja schon dafür sprechen, dass da ein starker Gesichtspunkt drauf gelegt wird. Ob das jetzt so ist, wie Adrian Franke, ich glaube, im vorletzten seiner Podcast gesagt hat, dass die Corona-Krise dazu führt, dass das Running Game in der NFL eventuell wieder stärker in den Fokus geraten könnte. Da bin ich ehrlich gesagt nicht fachlich nicht so wirklich drin, als dass ich das beurteilen könnte. Es könnte aber dafür sprechen.
Also vielleicht mal kurz zur Erklärung. Es ist halt so, dass Passspiel, beziehungsweise das Passspiel besteht ja eben nicht nur daraus, dass der Receiver eine Route läuft und dann wirft der Quarterback den Ball und der Ball wird gefangen oder das Ei wird gefangen, sondern es sind sogenannte sogar ganze Passkonzepte. Routen, die aufeinander aufbauen, die Verteidiger in bestimmte Positionen bringen, die bestimmte Mismatches kreieren. Gerade sowas, wie es zum Beispiel die Patriots lange Zeit mit Tom Brady gespielt haben, dieses von wegen, dass die Route gar nicht genau feststeht, sondern dass sowohl Quarterback als auch Receiver einen bestimmten Verteidiger lesen und sich dann entscheiden, auf welche Route sie gehen. All sowas erfordert Vorbereitung. Erfordert sehr viel Vorbereitung, sehr genaues Studium. Man muss da stückchenweise reinwachsen. Hinzu kommt noch, dass für den Quarterback ist der Sprung vom College zur NFL relativ groß, aber auch für den Wide Receiver. Die wenigsten Wide Receiver und Tight Ends liefern halt eben im ersten Jahr ab, weil das Spiel halt viel schneller wird und die Offenses viel komplexer werden. Gerade halt eben im Passing Game. Und das ist halt eben der Punkt, wo man sagt, von wegen, wenn wir unter Corona nicht die Möglichkeiten haben, so viele Repetitions, also so viele Wiederholungen im Training einzubauen, dass man das wirklich üben kann, muss man auf einfache Konzepte zurückgehen. Und mit die einfachsten Konzepte sind halt tatsächlich Running Plays. Und wenn man dann auch noch guckt, dass zum Beispiel gerade San Francisco mit seinem Outside-Zone-Running-Game extremen Erfolg hat und auch die Rams mit ihrem Play-Action-Spiel, die Titans mit ihrem Play-Action-Spiel sehr viel übers Running-Game gekommen sind, könnte es tatsächlich sein, dass aufgrund dessen, weil einfach die Zeit fehlt, diese Passkonzepte vernünftig einzuüben und auch zu evaluieren dann, dass man dann sagt, man geht mehr aufs Running-Game. Das vielleicht nur zur Erklärung. Aber Tobi, du hast Adrian Franke angesprochen, du hast Jordan Howard angesprochen. Und dann muss ich jetzt doch tatsächlich an der Stelle mal ein bisschen Journalistenbashing betreiben. Und zwar geht's nicht gegen Adrian Franke, sondern tatsächlich aber gegen den, beziehungsweise den Verlag, für den er quasi tätig ist, und zwar Spox. Ich glaube, das kennen wir alle. Tobi, du kennst Spox auch. Da gibt es nicht nur Adrian Franke, der da schreibt, sondern auch andere Autoren. Und einer der Autoren, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, hat tatsächlich am Dienstag, glaube ich, weiß ich gar nicht, Dienstag oder Mittwoch, wir haben heute übrigens Donnerstag, die AFC East unter die Lupe genommen. Hast du das gelesen, Tobi?
Ich glaube, es war am Dienstag und ja, ich habe es gelesen.
Ist mir ein Satz tatsächlich ins Auge gesprungen und da habe ich gedacht, von wegen, Entschuldigung, was hat der Autor geraucht? War das günstig? Kann ich das auch haben? Weil er sagte, gut, wir haben einen Backfield halt eben mit Caleb Belash, Jordan Howard und natürlich deine Lieblingsverpflichtung. Ich dachte, jetzt sagst du den Namen.
Ach so, Matt Breida, natürlich.
Wir müssen uns mehr absprechen. Das kommt noch nicht flüssig genug.
Uns fehlt der dritte Mann.
Ja, genau. Also, genau, Matt Breida. Und dann stand dann allen Ernstes der Satz, von diesen dreien hat Jordan Howard die besten Hände. Hallo? Tobi, stimmst du dem zu?
Nein, dem stimme ich nicht zu. Das Ganze hat aber eine Vorgeschichte, die in den amerikanischen Medien so aufgewärmt wurde. Und ich glaube, Adrian Franke hat sie vor ein oder zwei Wochen schon mal erwähnt, dass Jordan Howard sich mal wieder vor die Presse gestellt hat und sein Improvement in der Offseason mal wieder so toll dargestellt hat, als ob er jetzt die goldenen Hände hätte. Das hat er allerdings.
Wer würdest du sagen, ist denn der beste Passempfänger von unseren drei Running Backs, von den drei genannten Running Backs?
Von den dreien, die du gerade genannt hast?
Ja.
Es ist eine gute Frage, aber weil sie alle nicht so berauschend sind. Aber ich würde natürlich Matt Breida sagen, natürlich.
Ich hätte tatsächlich Caleb Belash gesagt. Dass er tatsächlich im Passing Game als Catcher der beste Pass-Catching-Running-Back von denen ist, die wir haben. Ich würde ihn auch noch lange nicht abschreiben. Also viele sagen ja, er hat letzte Saison scheiße gespielt, keine Frage. Ja? Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Aber ich würde ihn auch noch nicht abschreiben. Der ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Ich glaube, dass er da tatsächlich, dass wir nochmal einen Sprung erwarten können, wenn er vielleicht tatsächlich mehr seiner Fähigkeiten eingesetzt wird. Und er ist halt eben, er hat zwar Kraft, aber er ist nicht der Power Runner. Das ist tatsächlich eher Jordan Howard. Aber er ist ein sehr vielseitiger Back, den man halt eben auch im Passspiel gut einsetzen kann. Und das könnte durchaus eine Qualität sein, wo er uns ordentlich noch nach vorne bringt und mit der viele dann dementsprechend nicht rechnen, wo er dann tatsächlich auch Schaden anrichten wird.
Ja, das, ich sehe ihn nicht chancenlos, aber ich sehe derzeit ihn nur an Nummer 4, weil ich einfach denke, dass Patrick Laird, und den hätte ich dann jetzt als besten Catching Receiver genannt, da noch ein bisschen vor ihm, also zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, vor ihm rangiert sein könnte. Wie das jetzt tatsächlich sich darstellt, das muss man sehen. Aber wo wir gerade auch über Running Backs reden, da haben die Miami Dolphins einen weiteren Off-Season-Titel eingefahren. Und zwar natürlich mein Lieblingsspieler, weil Matt Breida ist offiziell, das hat jetzt eine Statistik herausgefunden, offiziell der schnellste Spieler der NFL. Mit einem Affen und überragenden Topspeed, und das wird jetzt natürlich auch in den Medien rund um Miami und in Südflorida dementsprechend ausgeschlachtet. Dass er schnell ist, das wussten wir vorher schon. Na schön, dann ist er halt der Schnellste, aber er bietet eine gute Ergänzung zu den anderen Running Backs, die wir schon haben. Und wenn er es schafft, in das Second Level zu kommen, dann wird es sehr schwer, ihn dann zu halten. aber das ist genau das Gleiche wie bei Kalen Ballage. Wenn die O-Line nicht funktioniert, dann kann man sich da auch wenig von kaufen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es wundert mich ein bisschen und das zeigt, dass ich auch zu alt werde anscheinend. Ich bin also immer noch in alten Denkweisen verhaftet. Denn so wie ich das immer kenne, sind die schnellsten Spieler überhaupt in der NFL grundsätzlich Defensive Backs. So. Und dann kommen die Wide Receiver und erst dann eigentlich die Running Backs von der Geschwindigkeit her. Natürlich mag es einzelne Ausreißer geben, aber dass ein Running Back der schnellste Spieler in der kompletten NFL ist, wundert mich echt sehr. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, also wie gesagt, es geht auch nicht um Zeiten, sondern es geht um Topspeed.
Okay, ja, okay. Das ist möglich, ja, okay. Man dreht sich halt alles so, wie man es will, ne?
Ja, natürlich. Ne? Und so, dass man es gut verkaufen kann und dass man sagen kann, ja, die Dolphins kommen und die haben die Besten und das Schönste. Das ist ja klar. Das ist ja logisch. Aber um mit unseren News weiter durchzuhecheln, binden wir uns jetzt an die O-Line an, weil die Miami Dolphins haben jetzt nur noch einen O-Line-Rookie, den sie nicht gesigned haben. Das ist Robert Hunt, denn Austin Jackson hat in dieser Woche seinen Rookie-Contract unterschrieben, sodass jetzt insgesamt 9 von 11 Rookies ihre Verträge unterschrieben haben bei den Miami Dolphins.
Zweifelst du, dass irgendeiner der Rookies unterschreiben wird, oder denkst du, dass einer nicht unterschreiben wird?
Nein, ich gehe nicht davon aus, dass das bei uns passieren wird, weil alle Teil dieses tollen und überragenden Konzepts werden wollen. Aber man hat das ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal miterlebt.
Ja, aber mal ganz ehrlich, wer hat es wirklich durchgezogen außer Eli Manning? Kennst du da irgendjemanden? Also Eli Manning hat es durchgezogen, aber alle anderen, und ich glaube gerade die in den späten Runden unterschreiben, die sind doch glücklich, dass sie überhaupt ein Team gefunden haben.
Ja, ich meine, dass Jalen Tabor, der hat Florida Gators gespielt, wurde von Detroit in der zweiten Runde gedraftet. Der wollte es durchziehen, der hat aber eine Woche vorher, glaube ich, den Schwanz eingezogen und spielt jetzt in der Liga auch keine Rolle mehr. Also von daher.
Das wusste ich gar nicht. Okay.
Es ist aber auch schon ein paar Jahre her. Das weiß ich auch nur deswegen, weil ich den auf meiner Liste hatte in dem Draft, in dem wir unter anderem Charles Harris, wir kommen immer wieder drauf, und Raekwon McMillan gedraftet haben, da einen Spot hinter den Lions gepickt haben und ich mich dermaßen darüber aufgeregt habe, dass die Lions immer die Spieler gedraftet haben, die ich eigentlich gerne bei Miami gesehen hätte. Von daher, naja, hab ich mir den Namen gemerkt. Ob der jetzt überhaupt noch in der Liga aktiv ist, weiß ich jetzt gar nicht. Das müsste ich nachsehen. Aber das nur mal so nebenbei. Wie gesagt, 9 von 11, nur Noah Igbinoghene und Robert Hunt müssen noch unterschreiben.
Und die haben halt nichts gesagt, von wegen, dass sie nicht unterschreiben möchten. Also von daher.
Nein, das wird in den nächsten Tagen und Wochen passieren. Ich habe jetzt übrigens nachgeguckt, Cornerback Jalen Tabor ist jetzt bei den 49ers gelandet inzwischen.
Oh, okay. Also super. Letzte Saison auch schon?
Nee.
Okay.
Dieses Jahr neu und wird dann, naja, mal gucken, ob er das Trainingscamp überstehen kann. Großartige Überleitung mal wieder. Es läuft heute wie ein Länderspiel. Das ist nämlich unsere letzte News für heute. Die Miami Dolphins haben bekannt gegeben, dass sie planen, das Trainingscamp dieses Jahr am 28.07. zu beginnen. Das war allerdings vor einer Woche. Also, dass man plant, Ende Juli so langsam dann hochzufahren und dann in die Preseason einzusteigen.
Dann werden wir auch wieder viele wundervolle Gerüchte bekommen und hören, dass alle Spieler sowieso brillant sind, die dann später doch nicht ins Roster schaffen.
Genau, richtig. Aber das sind sie ja sowieso.
Eben. Ja gut, ich liebe diese Trainingsgerüchte, wo es dann immer heißt von wegen, wow, hast du den Spieler gesehen? Wo landet der? Komischerweise nicht mehr im Practice Squad, bei keinem anderen Team. Okay, ja. Aber er war doch so gut im Trainingscamp.
Ja, wobei man jetzt zum Trainingscamp natürlich noch einige allgemeine Infos aus der Liga weitergeben muss, die auch diese Woche zumindest entweder schon fix sind oder diskutiert werden, was nämlich auf die Covid-19-Situation in den USA anspielt. Gerade so die Preseason wird definitiv nicht aus 4 Spielen bestehen. Man spekuliert jetzt, dass es 2 Spiele geben wird in der Preseason, dass man da also verkürzt. Zweite Neuerung, die kommen soll, ist die Vergrößerung des Practice Squad. Das sollen nicht mehr 10 Spieler sein, weil man eben auf die individuellen Ansteckungen und Ansteckungsrisiken flexibler reagieren will. Da ist man jetzt noch in den Verhandlungen. Die einen hätten gern 12, die anderen hätten gerne bis 16 Spieler im Practice Squad. Das wäre für die Spieler so rundum.
Ich gerne was, 30 gerade.
Ja, genau. Also, ne, das würde schon eine höhere Flexibilität bedeuten und es würde mehreren Spielern den Arbeitsplatz oder zumindest ein Gehalt in irgendeiner Art und Weise sichern. Und natürlich
hätten die... Gar nicht. Das sind, glaube ich, über 1.000 Dollar die Woche, ne?
Ja, genau, richtig.
Und ich wollte gerade sagen, damit verdienen die, selbst wenn die es nicht ins Roster schaffen, schon mehr als ich.
Ja, das stimmt. Das ist richtig.
Ich denke an Moritz Böhringer, der ja, glaube ich, immer noch irgendwo in den Practice Squads rumhampelt. Der verdient, sagt man immer von wegen, oh mein Gott, der macht ja nur das oder so, aber der verdient, wie gesagt, mehr als fast alle anderen als wir. Mit Football. Also, und er wird dann wahrscheinlich irgendwann in der kanadischen Liga landen oder sowas und da wird dann auch gar nicht so schlecht bezahlt.
Das, also, wird wahrscheinlich so passieren, wenn es solche Liga-Versuche wie XFL und was auch immer es da gab, nicht nochmal an den Start schafft, dann wird er wahrscheinlich in der kanadischen Liga landen und dann da auch einigermaßen Geld verdienen können. Und wenn nicht, zurück nach Deutschland und festangestellter Coach bei einem Erstligaverein kann er immer noch werden in Deutschland. Da kann man immer noch ein Auskommen von haben.
Was hältst du denn von der Idee, das Practice Squad zu vergrößern?
Also finde ich in dem Sinne nicht verkehrt, weil ich finde, 10 ist schon relativ wenig. Schon allein wegen des Risikos der Verletzungen, was man so in den letzten Jahren gesehen hat, da gehen ja doch immer schon einige Spieler mit durch. Aber das jetzt nur durch Covid-19 zu begründen, finde ich jetzt nicht so angebracht. Ich finde, diese Erweiterung hätte es vielleicht vorher schon gebraucht.
Es ist auch mit der Preseason, da sagen ja viele, sie würden darauf verzichten. Und ich habe letztens noch gehört, das Ganze ist gleichzeitig ein Testlauf dafür, jetzt unter den neuen Playoff-Bedingungen natürlich auch, und da die Preseason eh relativ unbeliebt ist, die Preseason auch weiter einzustampfen. Das wäre also quasi so der erste Weg dorthin.
Ja, also es tut nicht weh. Ich habe, ich glaube heute noch einen Kommentar gehört. Wir wissen ja alle, wann die Starter spielen, wie lange die Starter in der Preseason spielen
Und, teilweise sogar gar nicht. Also ich glaube, die Rams waren das oder sowas, die haben ihre Starter die komplette Preseason über nicht spielen, gar nicht spielen lassen, ne? Also ja, geht immer mehr dahin.
Also im ersten Spiel gar nicht, im zweiten Spiel einen Drive, im dritten Spiel ein Quarter und im vierten Spiel wieder gar nicht. Also das kann man ja schon relativ fest sagen, wann da, wenn überhaupt, irgendwelche Starter auf den Platz kommen. Und das ist echt so wenig. Die Bedeutung ist für die Spieler wichtig, die so zwischen 50 und 60 bei den Roster-Spots umlaufen. Für alle anderen ist es dann doch eher, nicht ganz so entscheidend. Und von daher, ob es jetzt 2 oder 4 Spieler sind, das macht es jetzt nicht so.
Wobei man auch Folgendes sagen muss, ich meine, wir wissen alle nicht, wie es laufen wird. Wir können alle nur spekulieren, aber auch die NFL und die Politik selber bereitet sich auch auf den Worst Case vor und auch die Zuschauer, die Fans auf den Worst Case vor, indem sie immer wieder sagen, sie können sich vorstellen, dass gar keine Saison stattfindet. Das ist immer noch eine Option. Die Pläne, denke ich mal, liegen dafür in der Tasche, in der Schublade. Das ist durchaus möglich. Ich frage mich sowieso noch, wie das die anderen großen amerikanischen Ligen, die NHL, die MLB, und auch die, vor allem die NBA machen werden, die ihre Saison auch noch zu Ende spielen müssen.
Bei der NBA, die sind ja schon am weitesten, die haben ja schon einen konkreten Plan. Die machen ja so ein Playoff-System in Disney World, also in Orlando, Florida.
Ja, aber auch die NFL macht sich allmählich Gedanken und sie bereitet halt alle darauf vor, ne?
Ja, natürlich.
Ist ja immer, keiner weiß, wie es ist, es ist alles Spekulation und man muss durchaus damit rechnen, dass keine reguläre Saison stattfinden wird.
Da sollte man gerade vor dem Eindruck davon ausgehen, dass sie ja in Texas jetzt die Texans und die Cowboys getestet haben und da ist da, ich glaube, 5 oder 6 positive Covid-19-Fälle gab, unter anderem.
Alleine Dallas, dachte ich.
Es kann, also ich habe gelesen, dass es 5 oder 6 waren. Ich weiß jetzt nicht, ob bei einer Franchise oder bei beiden. Auf jeden Fall ist Ezekiel Elliott betroffen. Das wurde bekannt gegeben.
Weswegen die Cowboys natürlich noch mal viel mehr dafür sind, das Ganze dann noch länger auszusitzen oder für irgendwelche anderen Konzepte plädieren.
Ja, aber man muss sich das Ganze nur einfach mal so vorstellen. Wir reden von 32 Franchises mit jeweils jetzt noch 90 Spielern und geschätzt 20 bis 30 Coaches. Also wir reden davon über wahrscheinlich 3.500 Leuten. Und wenn man sich die Zahlen in den USA einfach mal ansieht, dann muss man einfach damit rechnen oder dann ist schwer damit zu rechnen, dass gewisse Leute nicht unbeschadet durchkommen und dass jede Franchise da Probleme bekommen wird.
Ich will das Fass auch nicht wieder aufmachen. Da haben wir ja letztes Mal schon mal drüber spekuliert und uns unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich glaube, vor 3 oder 4 Wochen. Wo ich nach wie vor so stehe, ich glaube eine zweite Welle, ich glaube, dass wir sowieso nochmal einen Lockdown erleben werden, das ist das eine, aber ich glaube, was sicher ist, ist, dass zumindest die ersten Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden. Ich glaube, da können wir uns, glaube ich, mittlerweile drauf festlegen, oder?
Ich gehe schwer davon aus. Damit muss man rechnen. Also die Amerikaner sind gerade, glaube ich, bei 2,2 Millionen Infizierten und von den letzten 7 Tagen waren, glaube ich, 4 oder 5 in Florida die Tage mit den höchsten Neuansteckungsquoten. Das heißt, die Welle bricht gerade bei uns oder bei den Dolphins jetzt in Florida jetzt gerade erst so richtig nochmal durch. Also da ist an Spielbetrieb mit Zuschauern überhaupt nicht zu denken.
Da sollte man vielleicht gerade auch mal zu sagen, als Miami Dolphins-Fan sollte man wissen, dass es in Miami nicht unbedingt kalt ist. Und es heißt ja immer so von wegen, ja, im Sommer wird sich das Virus totlaufen, wenn kommt das im Spätherbst oder Winter wieder. Hallo, in Miami ist es nicht kalt und das Virus bricht gerade aus. Also die Hoffnung, darauf zu stürzen, fände ich dann auch sehr fragwürdig.
Ja, zumal das ja halt alles nur unbewiesene Thesen und wahrscheinlich sogar Hoffnungen nur sind. Da sollte man schon wissenschaftlich an die ganze Geschichte rangehen. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir eine Saison mit Zuschauern erleben werden. So schade ich das finde, so leid es mir für jeden NFL-Fan tut und so traurig ich auch persönlich bin, dass ich für mich gar nicht die Frage stellt, ob ich in dieser Saison vielleicht nochmal rüberfliege oder nicht. Aber das Risiko ist einfach in der Hinsicht viel, 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 viel zu groß. Weil ich gehe auch in Deutschland schwer von einer zweiten Welle aus. Und um es mal jetzt spontan über den Sport hinaus zu denken, der Kreis Gütersloh und die Fleischfabrik von Herrn Tönnies, der Nachbarkreis meines Kreises. Von daher, naja, ich erlebe heute oder seit gestern wieder, wie das Ganze dann wirklich explodieren kann. Mit den ganzen Covid-19-Fällen und wie das alles weitergeht. So, dann sind wir aber, soweit ich das gesehen habe, wenn du nichts mehr hast.
Doch, ich habe tatsächlich noch zwei Dinge.
Ah, sehr gut. Dann sind wir mit den News noch nicht fertig.
Naja, was heißt News? Es sind keine News, die die Miami Dolphins betreffen. Es sind aber News, die unsere letzte Folge betreffen, über die wir nochmal reden müssen. Und zwar hat es ja eine Stellungnahme von der NFL gegeben, beziehungsweise von unserem lieben netten Commissioner. Die hast du mit Sicherheit auch gehört, bezüglich Colin Kaepernick.
Ja, natürlich, die habe ich,
Gesagt, verfolgt. Er fände es gut, wenn Colin Kaepernick ein neues Team finden würde und er würde das auch unterstützen. Und er hat, was ich ihm hoch anrechne, ist, dass er im Grunde genommen gesagt hat, wir sind mit der Geschichte Colin Kaepernick falsch umgegangen. Wir haben das falsch gemacht. Das spricht für ihn. Aber was sollte er auch anderes sagen? Das ist wieder der andere Punkt. Aber er hat den Ball ganz elegant an die einzelnen Teams zurückgespielt und hat gesagt von wegen, ja, es muss sich natürlich erstmal ein Team finden und das ist eine Teamentscheidung. So, ja. Und jetzt gibt es natürlich wieder viele, die Colin Kaepernick fordern, wo ich nach wie vor sage, sorry, der ist meiner Meinung nach Stand jetzt wahrscheinlich sportlich allerhöchstens ein Nummer 3 Quarterback und als Nummer 3 Quarterback nehme ich lieber einen Jungen, der sich irgendwie noch entwickeln kann, als anstatt Colin Kaepernick, der jede Menge auch Unruhe mit reinbringt. Das ist eine sportliche Entscheidung. Aber nochmal, ich betone, ich finde es gut, dass die NFL und das Goodell sich so geäußert hat.
Ja, was ich in dem Fall so erlebe, ist jetzt so die Tatsache, dass jeder sagt, ja, die NFL hat da einen Fehler gemacht und wir sind alle dafür, dass er einen Job bekommt, dass die aber den schwarzen Peter oder die Karte, ja, nun signed ihn doch mal, einfach von sich wegschieben und sagen, ja, jede Franchise, das finde ich gut, aber nicht unsere.
Bräuchte eigentlich, was konsequent wäre, wenn er eine Art Botschafterrolle in der NFL bekommen würde, und zwar bei der NFL selber und nicht bei einem einzelnen Team, einer einzelnen Franchise. Das wäre konsequent gewesen. Ich finde es gut, dass es zwar geäußert wurde, aber nichtsdestotrotz ist es Augenwischerei. Ja, besser hingegen finde ich es, wie es Drew Brees zwischenzeitlich dann gemacht hat, der sich ja nicht nur entschuldigt hat und zurückgerudert ist, wo ja viele Leute sagen, ja, das musste er ja tun und so weiter, sondern der halt auch darüber hinausgegangen ist. Der darüber hinaus sich auch mit Donald Trump angelegt hat, der darüber hinaus auch ganz klar gesagt hat, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er das nicht ordentlich durchdacht hat und auch die Gründe dargelegt hat. Und davor ziehe ich wiederum den Hut.
Ja, das war eine der Entschuldigungen oder der Begründung in diesem Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung und der Frage, ob die Spieler knien oder nicht knien, wo ich sagen muss, das nehme ich ihm auch ab und das glaube ich ihm auch. Es hat er in den letzten Tagen auch andere Versuche gegeben, muss mal so wertfrei auszudrücken.
Ja, ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. So, aber bevor wir aufhören, Tobi.
Ja.
Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Es geht um die Hausaufgaben. Wie gesagt, Tino ist nächstes Mal dran. Meine Frage war damals, wie sieht es mit dem Salary Cap aus? Inwieweit spielt beim Salary Cap der Coaching-Staff eine Rolle? Kann man den Coaching-Staff im Grunde genommen mit Geld zuscheißen, wie man möchte, um sich den Coach zu holen, die man will? Oder muss man da auch in irgendeiner Form den Salary Cap beachten? Denn normalerweise geht das Salary Cap ja nur, ich glaube, um die 51 teuersten Spieler oder sowas, aber das wirst du mir gleich mit Sicherheit sagen. Und die zweite Frage war dementsprechend, apropos Salary Cap, was kann man als Team dafür tun, um zusätzliche Einnahmen außerhalb des Salary Caps für seine Spieler zu generieren? Zum Beispiel durch Werbe- oder Sponsorenverträge. Hat man da als Team Einflussmöglichkeiten oder ist das durch die NFL dementsprechend gedeckelt oder reglementiert?
Machen wir die zweite Frage zuerst. Wir haben hier in der NFL schwerreiche Milliardäre mit zig Beteiligungen an diversen Firmen und diversen Kooperationen und es ist von der NFL nicht verboten, gewisse Werbeverträge zu machen. Allerdings werden natürlich, wir sagen es mal so, es wird gerne gesehen, wenn offizielle Sponsoren der Liga durch aktive Spieler vertreten werden und die dann da in offiziellen Werbespots auftreten. Zum Beispiel Aaron Rodgers macht ja Werbung für Allstate Farm. Das ist, glaube ich, eine Versicherung, die auch sie ist, glaube ich, nicht NFL Premium Sponsor, sondern aber NFL Sponsor. Und das wird halt gerne gesehen, wenn die Zugpferde der Liga auch für diese Firmen werben. Und wenn wir mal unsere Freunde der New England Patriots nehmen, Robert Kraft kriegt seine Leute überall unter, wenn er denn möchte. Der ist an so vielen Firmen und Dingen beteiligt. Also das ist ein leichtes, da seine Spieler so noch zu versorgen.
Das heißt, im Endeffekt wird ja eigentlich die Salary Cap dadurch komplett unterlaufen. Wenn du hingehen kannst und sagen kannst zum Ding, pass mal auf, Junge, ich kann dir dieses Jahr nur hier, was weiß ich, mein lieber Jimmy Garoppolo, ich kann dir dieses Jahr nicht 34 Millionen zahlen, sondern nur 27 Millionen. Aber ich habe hier drei Werbeverträge über mehrere Jahre für dich mit jeweils 3 Millionen. Das ist natürlich auch voll garantiert. Unterschreibst du denn unter den Bedingungen? Dann hat das ja nicht mehr viel mit Gleichgerechtigkeit oder mit Gleichberechtigung oder dem Salary Cap letztendlich zu tun, oder?
Ja, das darf natürlich keinen direkten Zusammenhang haben. Das ist ja klar.
Wie legt man denn den Zusammenhang fest? Also ganz, ganz, ganz blöde gefragt. Die NFL-Franchise-Besitzer sind, wir sagen immer so schön, alte, weiße, reiche Männer. Die haben auch zig Unternehmen, an denen sie beteiligt sind. Und anstatt die halt über die Franchise offiziell mit Geld zuzuscheißen, sag ich mal, gehen die ganz einfach hin und zahlen denen offiziell über die Franchise weniger und geben denen dafür maßlos überteuerte Werbeverträge aus ihren Unternehmen und hätten damit die Salary Cap umlaufen. Und wie willst du es dementsprechend beweisen? Oder ist es da tatsächlich, gibt es dann Untersuchungen und das ist untersagt? Oder wie ist die Regelung?
Ein direkter Zusammenhang darf nicht gegeben sein. Das ist wohl so, das ist richtig. Das wird auch überprüft. Also du kannst nicht hinkommen und sagen, unterschreib unter den Bedingungen und das Geld, was du von der Salary Cap nicht bekommst, lege ich jetzt auf der anderen Seite noch durch einen Werbevertrag drauf. Das darf, dieser direkte Zusammenhang darf nicht erkennbar sein. Das wird
darf nicht offiziell sein, sagen wir es mal so.
Genau, aber wer will das überprüfen? Ja,
gut, es wäre natürlich eine Lösung zu sagen, von wegen, es darf keine Werbeverträge mit Firmen geben, an denen der Franchise-Besitzer eine Beteiligung hat.
Ja, das wäre richtig, aber auch da ist es ja ein leichtes für diese Spieler, für die Spieler sowieso, aber für die Besitzer, das zu umlaufen. Weil Kooperation mit anderen Firmen einzugehen unter der Maßgabe, dass sie einen Sponsorenvertrag mit dem und dem Spieler eingehen, das wäre ist ja auch ohne weiteres möglich. Also
klare Frage. Mir ist das jetzt schon klar, aber ganz klare Frage. Glaubst du, es wird so gehandhabt und glaubst du, die Miami Dolphins handhaben es auch so?
Glaubst du, ob ich glaube, dass es so gehandhabt wird? Ja. Ob ich glaube, dass bei den Miami Dolphins so läuft? Eher nein, weil Ross ist eher, der ist ja eher mit Immobilien reich geworden und da sind die Möglichkeiten, die man da hat, nicht so deutlich gegeben, da Spieler zu Werbeverträgen direkt unterzubringen. Ich denke, das wird...
Ich stelle eine klare Frage und eine klare Hypothese in dem Zusammenhang nehme ich auf. Nicht direkt Miami Dolphins, aber wir alle kennen Bill Belichick, wir alle kennen Robert Kraft. Wir alle wissen, dass, und die Franchise hat teilweise herausragendes, der New England Patriots herausragendes geleistet, gerade Bill Belichick im Ersetzen von Spielern. Aber gerade an den Tom Brady denke ich, der immer wieder auf Geld auch verzichtet hat, zumindest offiziell, aber Milliarden oder millionenschwere Werbeverträge hatte in der Gegend. Und ich fand das schon relativ auffällig immer wieder. Und es war nämlich so, Tom Brady war bei den Quarterbacks, bei den Quarterbacks immer irgendwo um Platz 10, zwischen 15 und 10 rum, aber bei den Gesamtverdienern mit weitem Abstand auf Platz 1. Weil er halt eben so viel unterschiedliche andere Einnahmen noch hatte. Und mein Verdacht ist definitiv, dass zumindest die New England Patriots, gut, es fällt mir jetzt auch nicht schwer, diese These aufzustellen, sind ja auch nicht umsonst auch als Cheater bekannt, dass die zumindest auf diese Art und Weise gehörig dran gedreht haben und ihre Dynastie aufgebaut haben. Und auch da würde mich mal die Meinung aller Zuhörer, nicht nur deine Meinung, Tobi, sondern auch die Meinung aller anderen Zuhörer interessieren.
Ich gehe davon aus, dass das passiert oder dass gerade auch da bei den New England Patriots das besonders indirekt gehandhabt wird, gerade wenn man so sieht, wer da für wie viel offizielles Geld unterschreibt und welche Mannschaften sie in den letzten Jahren so zusammen hatten und wer da freiwillig auf zig Millionen verzichtet, wo dann immer die Argumente der Gegenseite kommen, ja, das machen die, weil die wissen, dass sie da Titel einfahren können und dass sie da Siege einfahren können, aber kein Spieler verzichtet freiwillig auf sehr viel Geld aus, außer er heißt vielleicht Dirk Nowitzki, der das tatsächlich scheinbar wohl gemacht hat.
Also hätten wir das Patriots-Bashing für diese Folge auch beendet. Ist natürlich alles nur der pure Neid von uns. Muss man tatsächlich sagen, man kann auf die Dynasty der Patriots durchaus neidisch sein. Das ist keine Schande. Aber es wirft halt immer wieder Fragen auf. Aber meine erste Frage, Tobi. Coaching Staff Salary Cap.
Es gibt eine Obergrenze. Wo genau die liegt, weiß ich nicht. Wie man die Sachen verteilt, das bleibt jedem selbst überlassen. Das heißt, du kannst nicht mit 100 Millionen dir da dein Dream Coaching Staff zusammenbauen.
Also da gibt's auch eine Salary Cap.
Ja, es gibt zumindest nur keine Salary Cap in dem Sinne, dass man sagt, es ist eine Salary Cap, aber du hast ein gewisses Budget, was du für diesen Teilbereich ausgeben darfst.
Liegt es vielleicht daran, oder ist das dann die Begründung dafür, dass man Dave Guglielmo hat gehen lassen, weil er angeblich zu viel verlangt hat? Weil tatsächlich war das ja eine Geschichte, die ich nicht wirklich verstanden habe, weil der tatsächlich gute Arbeit geleistet hat. Und wenn es keinen Grund gab wie Salary Cap oder sowas, dann hätte man ihm doch verdammt nochmal das zahlen können, was er gewollt hat, denn wert war es wahrscheinlich.
Das ist richtig, ja. Aber man kann nicht, wie gesagt, man kann es nicht, man kann nicht alles die Leute mit Geld zuscheißen, weil dann natürlich dann wieder die Gefahr besteht, dass da das dann, dass dann das System außer Kraft gesetzt wird.
Da hast du meine Fragen auf jeden Fall schon mal beantwortet, weil das mit dem Salary Cap bei den, auch wenn es kein Salary Cap ist, mit dem Salary Cap bei den Coaching-Staffs habe ich nicht gewusst und wirft ein bezeichnendes Licht auf vieles. Wirft auch ein bezeichnendes Licht darauf, warum dann in der NFL oftmals so gehandelt wird, wie es getan wird. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Danke für die Antwort.
Na, wie gesagt, es geht halt um versuche da den Begriff Salary Cap zu vermeiden, weil es kein Salary Cap ist, sondern nennen wir es Budget, weil jede Franchise hat ein gewisses Budget dafür zur Verfügung, um die um das Coaching Staff und alles, was da was so an Mitarbeitern ist, zu zahlen. Da kann man nicht machen, was man will.
Aber wo ist denn der Unterschied zu einer Salary Cap? Also im Prinzip ist es ja auch so, ich habe auch für die Spieler ein Budget. Punkt. Für die sich alle Spieler bezahlen darf.
Ja, aber der Salary Cap zum Beispiel verändert sich ja von Jahr zu Jahr, wird festgelegt, berechnet sich offiziell aus einer Formel, die, ach Gott, ne, also großartig kompliziert ist. Soweit ich das weiß, gibt es das beim Coaching-Staff halt nicht.
Das heißt von wegen, das wird von der NFL geil oder die Franchises setzen sich zusammen, ja, die Owner sagen von wegen so und so viel machen wir dieses Jahr und gut ist.
Ja, genau, richtig.
So und da gibt's im Gegensatz zu den Spielern keine Gewerkschaft, die da irgendwie dazwischenhaut und irgendwas will oder gibt's eine, wäre vielleicht die nächste Hausaufgabe, Tobi, gibt's eine Coach-Gewerkschaft? Oder eine Gewerkschaft, in der die Mitarbeiter der Franchises organisiert sind. Wäre vielleicht eine interessante Frage. Bestimmt hört uns jemand aus der Footballerei zu und man weiß ja, dass der Stolle mal bei den Raiders gearbeitet hat. Gab es da vielleicht eine Gewerkschaft? War das vielleicht gewerkschaftlich organisiert? Würde mich wirklich interessieren.
Boah, ich habe absolut keine Ahnung.
Also, deswegen ja auch Hausaufgabe. Du darfst auch gerne den Stolle mal anschreiben und fragen in dem Zusammenhang.
Ja,
ich erlaube dir das.
Wir könnten auch Coach Izume fragen, der war ja auch meiner.
Ja, aber da geht es um die Coaches, richtig.
Ja, aber den könnte man ja auch fragen, inwieweit da seine Vertragsverhandlungen, die er da geführt hat oder die er da vielleicht geführt haben sollte, davon beeinflusst worden sein könnten. Aber.
Also Tobi, klarer Arbeitsauftrag bzw. Hausaufgaben. Ich sag jetzt mal, weil du diesmal geantwortet hast und nächstes Mal Rico antworten muss, muss es nicht zur nächsten Folge, sondern erst zur übernächsten Folge sein. Herausfinden, gibt es für die Mitarbeiter und für die Coaches eine Gewerkschaft? Beziehungsweise wer legt da dementsprechend das Budget fest und können die sich irgendwie dagegen wehren?
Ja, also ich werde versuchen, es herauszufinden.
Schreib doch wirklich die beiden Leute an, die ich genannt habe. Also wirklich tatsächlich Stolle und Patrick Izume. Ich erlaube dir, in dem Zusammenhang abzuschreiben. Das nennt man auch Recherchearbeit, darfst du gerne tun.
Ich werde meine Quellen und da, wo ich die Informationen herbekomme, jetzt hier nicht offenlegen. Es ist ja keine wissenschaftliche Arbeit. Ich werde einfach blöde irgendwo abschreiben.
Ah, vollkommen in Ordnung, Tobi. Ich bin dankbar dafür, dass ich hier einen Spezialisten habe, der sich damit immer weiter rein, weil ich weiß, dass man oftmals zum Spezialisten gemacht wird, wie halt eben die Jungfrau zum Kinde. Ich habe es bei mir in der Schule erlebt. Ich bin Datenschutzbeauftragte und gelte plötzlich als jemand, der großen Wert auf Datenschutz legt und unheimlich viel Ahnung davon hat. Dabei stand ich letztendlich, als ein Datenschutzbeauftragter gesucht wurde, nur zufälligerweise in Blickrichtung. Seitdem bin ich aber Spezialist für Datenschutz geworden. Ganz toll, so kommt man zu sowas. Tobi, also du wirst nur ein Spezialist für Gewerkschaften, für Salary, für Gehalt. Viel Spaß dabei.
Naja, dann. Ich kann ja auch Gewerkschafter werden noch.
Tu dir keinen Zwang an.
Naja, ich bin in keiner Gewerkschaft organisiert und das wird auch schwierig. Gerade in meinem Bereich ist das ja alles hier relativ durch die Kirche abgedeckt. Von daher, da ist mit Gewerkschaft schlecht.
Darf als Beamter gibt's sowieso keine Gewerkschaft.
Nee, das bist du nicht in der, wer ist das, GEW oder so?
Es gibt Lehrerverbände, das sind aber keine Gewerkschaften. Also wir haben als Beamte zum Beispiel auch kein Streikrecht oder sowas. Wir müssen das akzeptieren, was uns gesagt wird. Wir haben es als Beamte ganz, ganz schwer. Ich bitte um eine Runde Mitleid.
Ja, die Wir werden das Mitleid an die Beamtenschaft und an alle Beamten da draußen, die Miami Dolphins sind. Und naja, wir bemitleiden euch jetzt eine ganz, 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 ganz lange Zeit.
Dankeschön. Ja, Tobi, haben wir's. Machen wir einen Deckel drauf.
Ja, würde ich sagen. Ja, mit einer Stunde und kürzester Folge hat natürlich mal wieder super geklappt.
Ja, aber tatsächlich ist es eine der kürzeren Folgen, muss man ja auch mal dazu sagen.
Ja, uns fehlt die halbe Stunde von Rico.
Ja, das merkt man, genau.
Ne, die Redezeit fehlt uns dann doch. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, Micho, für deine Zeit. Vielen Dank für deine Hausaufgaben. Fand ich tatsächlich ziemlich lustig und lehrreich auf alles das, was da noch kommt. Und von meiner Seite aus alles Gute, schöne Woche, genießt es. Wir werden versuchen, nicht einen 2-Wochen-Rhythmus hinzukriegen, sondern nächste Woche auch wieder mit Rico dann zusammen einen Dolphins Drive hinzubekommen. Und danach sind wir zumindest in Nordrhein-Westfalen schon in den Sommerferien. Euch alles Gute.
Bis dann. Ciao.